Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Schön, dass Sie dabei sind. Wer arm ist, wird häufiger krank, hat einen schlechteren Zugang zu medizinischen Leistungen und hat daher auch eine geringere Lebenserwartung. Das ist kein ganz neuer, aber nach wie vor aktueller Befund. Die Bundesregierung will das jetzt ändern und flächendeckend Gesundheitskioske einführen, die Menschen in ärmeren Stadtteilen und Regionen informieren, beraten und unterstützen sollen. Aber das Vorhaben ist umstritten, auch deshalb, weil es ziemlich viel Geld kosten würde. Und deshalb wollen wir heute in Tacheles darüber sprechen mit dem Gesundheitsökonomen Jonas Schreyöck. Er ist Direktor des Hamburg Center for Health Economics. Guten Tag, Herr Schreyöck.
Guten Tag.
Herr Schreyöck, stimmen Sie der Eingangsthese überhaupt zu? Hängen Gesundheit und Lebenserwartung in Deutschland vom Einkommen ab?
Ja, also Lebenserwartung ist natürlich noch ein Stück weiter weg, ja, aber Lebenserwartung, da zählen ja noch viele andere Dinge da rein. Da kommen Umweltfaktoren, Ernährung und so weiter. Aber grundsätzlich ist es schon mal so, wenn man sich den Gesundheitsstatus anschaut und das Einkommen, dann kann man schon sagen, dass beides zusammenhängt. Und dabei spielt natürlich auch die Gesundheitskompetenz eine sehr große Rolle. Und das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, dass eben Gesundheitskompetenz, dass diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, oft auch eine nicht ausreichende Gesundheitskompetenz haben.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, unser Gesundheitssystem ist eigentlich ganz gut, aber so kompliziert, da finden sich viele nicht zurecht. Deswegen müssen wir den Zugang zu gesundheitlichen Leistungen verbessern. Trifft er da einen wunden Punkt?
Ja, das ist vollkommen korrekt. Wir haben da in Deutschland eben ein Problem, also Stichwort Gesundheitskompetenz, was ich auch gerade erwähnt hatte, dass wir eben berücksichtigen müssen, es gibt viele Personen in Deutschland. Wir wissen, ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat eine problematische Gesundheitskompetenz und etwas mehr als jeder Zehnte hat eine inadäquate Gesundheitskompetenz. Und das bedeutet, dass diese Personen häufig nicht ausreichend an der Gesundheitsversorgung partizipieren können. Das heißt, sie können nicht selbst so gut selektieren, was brauche ich eigentlich für eine Gesundheitsversorgung, wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe. Und da ist das deutsche Gesundheitssystem eben etwas schwierig. Es offeriert zwar ganz viele Angebote, aber die Koordination stimmt eben nicht so. Und diese Personen werden da eben oft alleine gelassen.
Und Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit, sich selber um die Gesundheit zu kümmern, das hängt vom Einkommen ab?
Ja, das ist stark korreliert mit Einkommen und Bildung.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, es spielen viele individuelle Faktoren da eine Rolle. Auch die Frage, wie ernähre ich mich, treibe ich Sport, wie viel Alkohol konsumiere ich, wie viel Nikotin. Das sind ja ganz individuelle Entscheidungen. Kann man da sagen, Menschen mit niedrigerem Einkommen verhalten sich weniger gesundheitsbewusst?
Ja, aber das, wie gesagt, hängt eben sehr stark mit der Gesundheitskompetenz zusammen und die hängt wiederum auch mit der Bildung zusammen. Das heißt, das ist natürlich sehr komplex und das ist jetzt natürlich keine so monokausale Beziehung, wie wir sagen würden, sondern da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ja, und mittlerweile ist es eben so, dass wir in der Forschung sehen, dass die Gesundheitskompetenz, die eben, wie gesagt, von Einkommen und Bildung beeinflusst wird, eben eine sehr starke Rolle spielt für die Gesundheitsversorgung.
Jetzt hat das Robert-Koch-Institut 2005 schon konstatiert, je niedriger das Einkommen, desto schlechter die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten. Also das ist fast 20 Jahre her. Jetzt haben wir seitdem erlebt, die Einkommensschere ist weiter auseinandergeklafft. Der Niedriglohnsektor hat sich erweitert. Kann man daraus schließen, die Gesundheitschancen sind auch schlechter geworden?
Das kann man jetzt nicht unbedingt so schlussfolgern, ne? Also es ist so, dass wir in Deutschland natürlich schon viele in den letzten 20 Jahren viele Versuche gesehen haben, auch der Gesundheitspolitik, hier die Koordination, denn das ist das Hauptproblem des deutschen Gesundheitswesens, die Koordination zu verbessern. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Programme für chronisch Erkrankte eingeführt wurden, also für Diabetikerinnen und Diabetiker, für Menschen mit koronarer Herzkrankheit und so weiter, um diese chronisch Erkrankten besser koordiniert durch das Gesundheitssystem zu schicken und zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie regelmäßige Check-ups bekommen, die notwendig sind, um eine Verschlechterung der Erkrankung zu vermeiden, um eben dann im Endeffekt Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Ja, und da haben wir schon viele Ansätze gesehen in Deutschland. Aber wir sehen im internationalen Vergleich, dass all diese Programme es nicht geschafft haben, da wirklich eine große Trendwende zu erreichen in Bezug auf den Zugang zu Gesundheitsleistungen.
Jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, machen da was Neues. Wir führen Gesundheitskioske ein in den Regionen, wo vor allem arme Menschen leben. Ist das eine gute Idee? Kann das dann wirklich helfen?
Ja, also das ist so, dass wir ja in Billstedt-Horn in Hamburg den Gesundheitskiosk evaluiert haben. Und in der Evaluation haben wir tatsächlich gesehen, dass diese Form des Gesundheitskiosks den Zugang zur Versorgung deutlich verbessern kann. Und das hängt mit ganz unterschiedlichen Dingen zusammen, um nur mal zwei zu nennen. Einmal ist es so, dass im Rahmen dieses Gesundheitskiosks Ärzte an den Gesundheitskiosk überweisen können für bestimmte Leistungen. Und zweitens kann die Bevölkerung eben in Billstedt zentral am Marktplatz jederzeit spontan in diesen Gesundheitskiosk auch hineingehen und sich beraten lassen. Das sind eigentlich diese beiden Haupteckpunkte, die wir an dieser Stelle sehen. Mhm. Und wir sehen, dass dieser Gesundheitskiosk eben es schaffen kann, tatsächlich den Zugang zu verbessern an dieser Stelle für die Bevölkerung.
Jetzt muss man vielleicht kurz erklären, weil das nicht alle wissen. Hamburg, Billstedt-Horn ist einer der ärmsten Stadtteile in Hamburg, in dem leben überwiegend Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. 20% sind von Sozialtransfers abhängig. Welche Hürden, welche Barrieren haben diese Menschen, um sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern, um besseren Zugang zu Gesundheitsleistungen zu haben?
Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn Sie in einer Arztpraxis sind und dann die Diagnose erhalten, Diabetes, dann können viele Menschen das einordnen, die eben eine hohe Gesundheitskompetenz haben, ja. Aber Menschen, die eine geringe Gesundheitskompetenz haben, wissen damit nicht viel anzufangen. Und es ist auch nicht so, dass diese Menschen dann ohne weiteres mal eben ins Internet gehen könnten und sich selbst informieren und sich bei Programmen einschreiben könnten, die eben möglicherweise ihr Verhalten ändern. Das ist nicht der Fall. Und für diese Fälle ist es eben so, dass eine Arztpraxis dann sagen kann, wir haben nicht die Zeit, natürlich jetzt umfangreich zu erklären, was bedeutet eigentlich diese Erkrankung und mit den Leuten tatsächlich zum Beispiel eine Verhaltensänderung herbeizuführen und auch die ganzen Dinge durchzugehen, die damit einhergehen. Und dann überweist diese Praxis an den Gesundheitskiosk. Und dieser Gesundheitskiosk, das ist eine weitere Hürde, die viele Leute ja haben, berät dann auch in deren Muttersprache in der Regel. Das heißt, der Gesundheitskiosk bietet das Angebot in 8 verschiedenen Sprachen an und überwindet eben somit auch noch die Sprachbarriere an dieser Stelle.
Jetzt haben Sie es eben ja schon gesagt, es gibt jede Menge Beratungsstellen, gerade Gesundheitsprävention. Das ist ja ein Programm, das gerade die Krankenkassen auch machen. Die bieten da Angebote. Warum kommt das bei den Leuten nicht an?
Ja, es gibt viele andere Beratungsstellen, die sich mehr um soziale Belange kümmern. Da gibt es tatsächlich in Deutschland viele, also zum Beispiel, die sich um Sozialberatung kümmern, also Sozialhilfe und andere Dinge. Hier geht es aber eben nicht um Sozialhilfe. Das ist keine Beratung, die der Gesundheitskiosk anbietet, sondern es geht um wirklich Gesundheitsberatung im engeren Sinne. Ja, also zum Beispiel Symptomkontrolle und eine standardisierte Anamnese und Assessment, wie wir sagen würden. Also es geht tatsächlich hier um eine erweiterte Gesundheitsversorgung und nicht um eine Sozialberatung. Und bei der erweiterten Gesundheitsversorgung haben wir eben in Deutschland tatsächlich bisher noch zu wenig Angebote tatsächlich.
Und wie wird das angenommen? Das ist ja auch immer eine entscheidende Frage. Ein Angebot ist vielleicht gut, aber es muss ja auch so platziert werden, dass die Leute da auch hinkommen. Das funktioniert in Hamburg.
Ja, also das ist so. Es gibt ja mittlerweile nicht nur den Gesundheitskiosk in Hamburg, es gibt ja auch mehrere Gesundheitskioske mittlerweile hier in Hamburg, in Köln, in allen möglichen Städten mittlerweile. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. In Billstedt ist ja das Konzept, dass dieser Gesundheitskiosk ganz zentral am Marktplatz ist, sodass man auch tatsächlich, wir sprechen von Walk-ins, das heißt, dass man tatsächlich auch jederzeit dorthin gehen kann, spontan. Es gibt aber auch das Konzept, dass man, was wir auch in anderen Ländern teilweise sehen, zum Beispiel in England, dass man eben überwiesen wird in so eine Stelle, die dann in der dann eine Beratung durchgeführt wird und auch eine Koordination, in der man durch das Gesundheitssystem dann gelotst wird. Und also diese unterschiedlichen Leistungen bieten eben die Gesundheitskioske an, die wir so in Deutschland sehen.
Also das Entscheidende ist erstmal Information, Aufklärung und vielleicht auch helfen, welche Angebote man in Anspruch nehmen kann. Jetzt gehört aber auch zum Konzept der Gesundheitskioske selber so eine Basisversorgung zu machen. Also zum Beispiel Verbände wechseln, Blutdruck messen. Warum ist das wichtig?
Also es sind ja in diesem Gesundheitskiosk Community Health Nurses, die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern.
Also das sind so eine Art Gemeindeschwestern, Pflegefachkräfte, könnte man sagen.
Genau, aber speziell ausgebildete Pflegefachkräfte, die sich tatsächlich dann eben darum kümmern, Leute zu beraten mit chronischen Erkrankungen und dann auch eben mit dem Arzt, aber oder der Ärztin zusammen, ne? Also es erfolgt immer in Zusammenarbeit mit den ärztlichen Praxen und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, das konnten wir auch untersuchen an dieser Stelle. Und in Zusammenarbeit mit den Ärzten werden eben bestimmte Leistungen delegiert, also zum Beispiel eine Blutdruckmessung oder auch, dass man eben dann einen Plan aufstellt, einen Ernährungsplan aufstellt und. Das heißt, das sind Leistungen, die eben so von Arztpraxen nicht erbracht werden können und die eben dann delegiert werden. Und da ist es schon wichtig, dass man eben so ein umfassendes Bild bekommt, dann auch für die Pflegerinnen und Pfleger in dem Gesundheitskiosk.
Wir müssen vielleicht noch sagen, Sie haben das Projekt, das es seit 2017 in Hamburg gibt, evaluiert, auch für den gemeinsamen Bundesausschuss. Also das heißt, die Krankenkassen, die finanzieren das auch. Sie kennen das Projekt ziemlich gut. Sie haben gesagt, die Zusammenarbeit mit den Ärzten dort ist wichtig, dass das Zusammenspiel funktioniert. Jetzt gibt es aber gerade von Seiten der Ärzteschaft auf Bundesebene an dem Vorhaben des Gesundheitsministers, dieses Projekt jetzt auch bundesweit einzuführen, ganz erhebliche Kritik, die sagen, naja, das sind ja eigentlich ärztliche Leistungen, das ist doch unser Job, die Leute zu informieren und denen Orientierung zu geben, also das sollte man uns überlassen. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also grundsätzlich ist es immer so, natürlich, wenn was ganz Neues eingeführt wird, was so noch nicht in den Strukturen vorhanden ist, dann gibt es immer Widerstand. Und diesen Widerstand, den haben wir auch, diese Skepsis zumindest, würde ich sagen, den haben wir auch am Anfang hier gesehen in Hamburg. Im Bild steht Horn, das sehen wir auch in unserer Evaluation. Wir haben ja auch ganz viele Interviews geführt mit den unterschiedlichen Gruppen, die hier beteiligt waren. Und da haben wir eben gesehen, dass sich das über die Zeit geändert hat. Hier wurde deutlich Vertrauen aufgebaut und viele Ärztinnen und Ärzte haben eben dann erkannt, dass dieser Gesundheitskiosk einen großen Mehrwert auch für sie darstellt. Denn das Problem ist ja gerade in solchen Stadtteilen, Sie haben es gerade gesagt, mit vielen Menschen mit geringem Einkommen, geringer Gesundheitskompetenz, dass oft in diesen Schwerpunkten zu wenig Arztpraxen sind. Das heißt, diese Menschen haben ohnehin oft einen höheren Bedarf an Gesundheitsleistungen. Gleichzeitig sind aber, das sehen wir nicht nur hier in Billstedt-Horn, oft dort zu wenig Arztpraxen vorhanden. Und dann kommt dann noch dazu, dass die eben konfrontiert sind mit Menschen, die eine geringe Gesundheitskompetenz aufweisen und eigentlich viel mehr Erklärung, viel mehr Begleitung bräuchten. Das heißt, das können die Arztpraxen so gar nicht leisten. Ja.
Weil und auch diese Idee von der sprechenden Medizin, über die wir ja auch oft reden, dass die Hausärzte mehr Zeit bräuchten, Ärzte insgesamt, das zeigt sich, dass das kaum realisierbar ist.
Es gab schon in den letzten Jahren natürlich immer wieder auch Ansätze, die sprechende Medizin aufzuwerten, ja, im Rahmen der ärztlichen Vergütung. Da ist schon einiges passiert. Aber dennoch ist es natürlich so, das ist ja auch nicht im Kern eine ärztliche Leistung, ja. Das ist nicht keine Leistung, die ein Arzt oder eine Ärztin im engeren Sinne erbringt. Einen Plan aufstellen für die Ernährung, und. Das sind eben Leistungen, die so in Deutschland, für die es eben bisher noch wenige Leistungserbringer gibt, die diese Leistungen erbringen. Ja? Und natürlich gibt es in Deutschland schon, gerade zum Beispiel auf dem Land, größere medizinische Versorgungszentren der Primärversorgung, die dann sowas auch erbringen, die dann auch angeschlossen Pflegerinnen und Pfleger haben, die sowas machen. Aber das ist in Deutschland noch nicht gang und gäbe. Also da haben wir in Deutschland tatsächlich im Vergleich zu anderen Ländern ein Defizit.
Jetzt müssen wir aber doch nochmal über die Ergebnisse sprechen. Sie haben das Projekt evaluiert. Was sind für Sie die markantesten Erfolge oder Ergebnisse dieses Projekts? Was kann man da sagen? Hat sich die Gesundheit jetzt verbessert oder die Versorgung der Menschen dort vor Ort?
Also es sind eigentlich zwei Kernergebnisse, die wir sehen, die wichtigsten aus meiner Sicht. Zum einen, wir sehen, dass die Patientinnen und Patienten, die mit ärztlicher Überweisung in den Gesundheitskiosk kommen, dass die tatsächlich dann am Ball bleiben. Die sind dann häufiger in dem Gesundheitskiosk, machen mehr Besuche, gehen dann auch wiederum mehr zum Arzt. Ambulant, und das genau wollen wir. Das heißt, man möchte, dass diese Personen dann eben stärker in der ambulanten ärztlichen Versorgung sind und dort zum Beispiel chronisch Erkrankte eben mehr und besser versorgt werden. Und zum Zweiten sehen wir, dass diese Personen dann eben weniger Krankenhausaufenthalte haben. Das heißt, wir sehen konkret einen knapp 20-prozentigen Rückgang vermeidbarer Krankenhausfälle.
Warum ist das wichtig?
Das ist tatsächlich gewaltig.
Warum ist das wichtig? Was sagt das? Heißt das, die Leute gehen erst vielleicht in den Kiosk und müssen dann gar nicht mehr ins Krankenhaus gehen, in die Notaufnahme, die ja ohnehin darüber klagen, dass sie den Ansturm, den Anlauf kaum noch bewältigen können?
Es ist so, dass sie bei chronisch Erkrankten, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, bei einer Diabetikerin, bei einem Diabetiker, können sie, wenn sie regelmäßig die Vitalparameter prüfen und diese Person eben gut in der ambulanten Versorgung ist, es substanziell vermeiden, dass das zu einer Entgleisung führt, diese Erkrankung, und dass man eben dann zum Beispiel mit einem RTW ins Krankenhaus transportiert wird und dann dort regelmäßig aufgenommen wird. Ja, das ist genau das Ziel. Ja, diese chronisch Erkrankten, die sind es ja überwiegend, die dort hingehen in den Gesundheitskiosk, in diese besser ambulant zu versorgen, um substanziell Krankenhauseinweisungen zu vermeiden.
Das heißt, mittel- oder langfristig kann das dann sogar auch Geld sparen, weil die Versorgung besser ist, die Gesundheit besser ist und damit zum Beispiel teure Krankenhausaufenthalte vermieden werden können?
Das ist das, was wir erwarten würden, wenn diese Angebote ausgeweitet werden, dass Krankenhausaufenthalte vermieden werden können. Und wir wissen im Gesundheitswesen, Krankenhausaufenthalte, die gehören mit zu den teuersten Versorgungsfällen. Ja, also eine Krankenhausversorgung ist natürlich mit das teuerste, was wir haben im Gesundheitssystem. Also wesentlich teurer in der Regel als Arzneimittelverschreibungen oder ambulante Arztbesuche oder ja, wenn Sie andere Dinge in Anspruch nehmen.
Das sagt der Gesundheitsökonom Jonas Schreieck. Er ist heute zu Gast in Tacheles. Er ist Direktor des Hamburg Center for Health Economics. Und wir sprechen darüber, warum Menschen mit geringem Einkommen häufiger krank werden und eine geringere Lebenserwartung haben und was dagegen helfen kann, wie man das ändern kann. Herr Schreiker, Sie haben gesagt, also das ist im Prinzip auch sinnvoll für die gesamte Gesellschaft, für die Solidargemeinschaft, weil das kann Geld sparen, ist gut für das Gesundheitssystem. Jetzt sehen wir aber gerade in Hamburg drei Krankenkassen, die sich an der Finanzierung des Projektes beteiligt hatten. Die sind Ende des letzten Jahres ausgestiegen. Also haben die das noch nicht verstanden, dass das doch langfristig sinnvoll ist. Deren Begründung war nämlich, das ist zu teuer und der Nutzen nicht sehbar.
Also da muss man natürlich sehen, dass da verschiedene Dinge natürlich zusammenkommen. Wir haben ja eine schwierige Gemengelage. Einerseits hat der Bundesgesundheitsminister angekündigt, dass es in Deutschland 1000 dieser Gesundheitskioske geben soll. Und gleichzeitig steht nicht fest, wie diese 1000 Gesundheitskioske dann finanziert werden sollen. Und viele Krankenkassen argumentieren, dass die Angebote in diesen Gesundheitskiosken eben nicht nur im engeren Sinne Leistungen der Gesundheitsversorgung sind, sondern teilweise eben auch in den sozialen Bereich reingehen und dementsprechend auch von anderen Kostenträgern übernommen werden sollten, wie zum Beispiel von den Kommunen. Und das ist natürlich in der Tat so, dass einige Leistungen, die grenzen natürlich sehr stark an Kommunalleistungen an, auch wenn so ein Gesundheitskiosk nicht im engeren Sinne Sozialleistungen erbringt. So ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, wenn so ein Kiosk an einem ganz zentralen Ort in einer Gemeinde eingerichtet wird, dann ist es schon auch eine Gemeindeleistung. So, und diese Gemengelage, das muss natürlich jetzt geklärt werden an dieser Stelle für das dann kommende Gesetz zur Einrichtung von Gesundheitskiosken. Das dazu, ist eigentlich so der Hintergrund.
Auch. Ja, dazu muss man vielleicht noch sagen, derzeit läuft es so, und das ist ja auch die Idee des Bundesgesundheitsministers, für den Plan, 1000 Gesundheitskioske in Deutschland einzurichten. 75% sollen die gesetzlichen Kassen zahlen, 20% die Kommunen, 5% die privaten Kassen. Also die Krankenkassen sind diejenigen, die bezahlen, aber die Kommunen entscheiden. Das weckt natürlich Argwohn, dass diejenigen, die kaum dafür bezahlen, ein großes Interesse haben, das einzurichten, auch wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist.
1000 Gesundheitskioske sind natürlich sehr viel. Und wir müssen jetzt sehen, wie viel Gesundheitskioske es tatsächlich werden. Die Befürchtung von Krankenkassen ist natürlich, dass etwas bestimmt wird von den Kommunen, wie Sie schon gerade sagten. Kommunen entscheiden, es wird ein Gesundheitskiosk eingerichtet und die Kassen müssen zahlen. Da haben die Kassen natürlich große Befürchtungen und das ist natürlich auch ein relativ einseitiges Konstrukt, würde ich sagen. Also es wäre natürlich schon gut, wenn beide an dieser Stelle mit einbezogen werden. So verstehe ich das aber eigentlich auch. Das waren jetzt natürlich erste Eckpunkte, die an dieser Stelle veröffentlicht wurden und wir erwarten jetzt demnächst dann den Gesetzentwurf.
1000 Gesundheitskioske, das ist so eine Zahl, die einige erschrocken hat. Das klingt auch so ein bisschen, da wird im fernen Berlin am Reißbrett so geplant, okay, wie viel brauchen wir für das ganze Land? 1000 und dann werden die eingerichtet. Nach welchem Bedarf, nach welchen Kennziffern sollte man denn da vorgehen, um zu sagen, da ist es sinnvoll, da nicht? Ist das nur was für die Städte? Also welche Kriterien müssen wir da anlegen?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Es gibt natürlich verschiedene Ziele, die so ein Gesundheitskiosk erfüllen kann. Über den einen haben wir gerade gesprochen, ne? In Stadtteilen mit geringem Einkommen, mit geringer Gesundheitskompetenz. Jetzt gibt es aber auch das Konzept, was wir auch aus anderen Ländern schon kennen, zu Finnland oder Kanada, dass solche Gesundheitskioske eben Teil einer sogenannten Primärarztversorgung sind. Das heißt, das bedeutet, das sind Institutionen, die auf dem Land sind oft und da sind dann mehrere Hausärztinnen, Hausärzte mit anderen Berufsgruppen, zum Beispiel Pflegerinnen und Pflegern und aber auch Physiotherapeutinnen, Therapeuten und. Also wir sprechen da von Multiprofessionalität, also mehrere Professionen, die gemeinsam diese Versorgung sicherstellen. Und da ist es eben so, dass ein Gesundheitskiosk hier eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Ob man den dann wirklich so nennt oder ob diese Versorgung dann aufgeht in der sogenannten Primärarztversorgungsstruktur, im Primärarztversorgungszentrum, das muss man dann an dieser Stelle sehen. Aber es kann eben gerade auf dem Land als Anlaufpunkt sehr, sehr wichtig sein, sowas auch zu haben, ne? Gerade für natürlich die ältere Bevölkerung auf dem Land. Deswegen glaube ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie identifiziere ich eigentlich die optimalen Standorte dafür? Sehr ländliche Regionen, ja, kommen an dieser Stelle auch in Frage. Also unterversorgte ländliche Regionen neben solchen Stadtteilen, die wir hier gesehen haben, Billstedt-Horn mit sogenannter schwieriger Deprivationsstruktur nennen wir das. Und dann gibt es einen sogenannten Deprivationsindex, den man hier heranziehen kann, zum Beispiel um solche Stadtteile in Ballungszentren zu identifizieren.
Jetzt könnte man, Sie haben das auch schon angesprochen, ja auch etwas grundsätzlicher daran gehen. Wir sehen, dass gerade in Regionen, Stadtteilen, wo vor allem ärmere Menschen leben, da ziehen sich auch die Ärzte zurück. Da gibt es manchmal etwa in Berlin-Neukölln, Köln-Korweiler, da gibt es kaum noch Kinderärzte, da gibt es auch nur noch wenig Hausärzte. Das heißt eigentlich die Elementarversorgung, die ärztliche Versorgung, die wird da immer schwächer. Die kann vermutlich auch ein Gesundheitskiosk dann kaum ausgleichen. Also muss man da nicht noch ran, dass die Ärzte sich auch in diesen Regionen stärker niederlassen. Das ist ja auch schon seit längerem auf der Tagesordnung, aber klappt offenbar nicht. Warum ist das so schwierig?
Also das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zum einen natürlich mit der sogenannten Bedarfsplanung. Die ärztliche Versorgung wird ja geplant und die wird eben in relativ großen, von den kassenärztlichen Vereinigungen, ja, die dafür zuständig sind. Und diese Planungsräume, die sind eben relativ groß, ja. Also an Hamburg ist zum Beispiel an der Stelle eine Planungsregion und ein Planungsbezirk. Und deswegen kann die kassenärztliche Vereinigung auch nur bedingt da Einfluss darauf nehmen, wo sich diese Ärzte letztendlich ansiedeln.
Aber die entscheiden ja darüber, wo darf sich ein Arzt niederlassen. Müsste man das nicht einfach rigider handhaben und sagen, also in Berlin-Charlottenburg, da gibt es sowieso eine Überversorgung, was dann auch dazu führt, dass die Ausgaben dort viel höher sind. Darf sich keiner mehr ansiedeln in Neukölln schon? Das kann man ja, genau. Das kann man ja regeln.
Natürlich, ja genau. Man kann die Planungsräume kleiner gestalten. Und das gesetzlich regeln, das wäre das eine, was man machen kann, um eben hier zu einer besseren Verteilung von Ärzten zu kommen. Denn wir haben in der Tat, wie Sie zu Recht sagen, bestimmte Stadtteile, aber auch, es gibt auch ländliche Regionen, die deutlich überversorgt sind, ja. Und andere ländliche Regionen, die deutlich unterversorgt sind. Also wir haben diese Problematik nicht nur in den Städten. Und dazu hinzu kommt natürlich, dass es einen Anreiz gibt, für Ärztinnen und Ärzte sich dort niederzulassen, wo man eben auch einen relativ hohen Anteil Privatversicherter hat, weil die zumindest im ambulanten Bereich die Leistungen für die privatärztliche Versorgung eben höher vergütet werden, im Schnitt 2,23-fach. Ja.
Also ist das letztlich ein Kurieren an Symptomen, wenn jetzt der Bundesgesundheitsminister dieses Projekt plant, das ja im Übrigen auch nicht ganz billig ist. 1 Milliarde Euro wird da pro Jahr veranschlagt und die grundlegenden Probleme, die bleiben bestehen?
Naja, also es ist natürlich so, dass man nicht alles mit einem Schlag lösen kann. Ne? Das ist natürlich eine Wundvorstellung, die wir oft haben, auch als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler, dass man durch eine radikale Reform alle Probleme lösen kann. Aber so läuft es ja nicht in der Gesundheitspolitik. Das heißt, man muss durch viele kleine Schritte versuchen, evolutorisch das System zu verbessern. Und die Einführung von Gesundheitskiosken gezielt an bestimmten Standorten, an denen sie eben einen hohen positiven Einfluss haben können auf die Gesundheitsversorgung, wären ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung.
Jetzt stehen wir ja vor einer Situation, die Krankenkassen machen ohnehin schon große Defizite. Wir haben aber auch eine alternde Bevölkerung. Das heißt, der Bedarf an Versorgung wird steigen und damit in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch die Ausgaben dafür. Wir müssen also gucken, wie können wir das möglichst intelligent machen? Wie können wir die Ressourcen bündeln? Und da ist ja auch die Kritik an den Gesundheitskiosken, wenn wir da jetzt nochmal zusätzlich was machen. Das kostet ja auch noch mal viel Geld. Sie sagen da, nein, das ist eher eine Möglichkeit, Geld intelligenter einzusetzen?
Also man muss natürlich insgesamt schon schauen, dass man nicht zu viel Geld verausgabt, sondern auch an anderer Stelle schaut, wo kann ich eigentlich Effizienzreserven mobilisieren. Ne? Also das ist natürlich schon wichtig. Aber die Gesundheitskioske halte ich hier für einen wichtigen Beitrag, gerade um den Zugang zur Versorgung zu verbessern. Aber Sie hatten den Punkt Demografie angesprochen. Das wird natürlich immer so gesagt in der Öffentlichkeit, die demografische Entwicklung. Das wird ja für alles Mögliche herangezogen. Dabei ist es so, die demografische Entwicklung ist im Gesundheitswesen bei der Finanzierung durchaus entscheidend. Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren, vor allen Dingen so ab 2027 wird das deutlich greifen, brauchen wir natürlich viele Jüngere, um die Beitragseinnahmen zu zahlen für die dann im Ruhestand befindlichen Babyboomer. Aber auf der Leistungsseite sehen wir diese demografische Entwicklung noch nicht so sehr. Also das wird immer gesagt, aber zum Beispiel im Krankenhausbereich haben wir das untersucht und man kann nicht sagen, dass der Anstieg zum Beispiel der Fälle in den Krankenhäusern durch die Demografie im großen Stile verursacht wurde. Das ist nicht der Fall. Das trägt dazu bei, aber der Einfluss ist ungefähr ein Fünftel des gesamten Anstiegs der Fälle, wenn wir so die letzten 15, 20 Jahre schauen.
Das sagt der Gesundheitsökonom Jonas Schreyöcker, Direktor des Hamburg Center for Health Economics hier in Tacheles. Wir haben gesprochen über die Frage, wie kann die gesundheitliche Versorgung von Menschen in ärmeren Stadtteilen und Regionen verbessert werden. Vielen Dank, Herr Schreyöck.
Vielen Dank, Herr Schröder.
Das war Tacheles hier in Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es weiter gleich mit dem Feature über die spirituellen und kulturellen Ursprünge von Yoga und die Frage, sollte Yoga dekolonisiert werden?